Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute habe ich den Manfred Lugmeier und jeder kennt ihn unter dem Namen Luigi bei mir zu Gast. Er ist CMO von BurgerMe und ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber die Firma kommt aus München und ist bei mir schon relativ präsent und da interessiert mich natürlich unter anderem, wie ihr das geschafft habt. Also herzlich willkommen, Luigi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Ja, sehr gerne. Vielleicht bevor wir einsteigen, kannst du kurz mal einen Status Quo zu BurgerMe geben? Das ist jetzt nicht das klassische Unternehmen, das bei mir hier im Podcast ist, aber mich interessiert es einfach. Wie groß seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr überall vertreten?
Genau, gerne. BurgerMe gibt es seit 15 Jahren, gegründet von zwei Münchnern oder Zurkreisten, kann man auch sagen. Also einer ist aus München. Aber es wurde gegründet vor 15 Jahren hier. Beide Gründer hatten eine Vorgeschichte im Delivery, also die kannten das Business, aber hatten damals die Idee, Burger zu liefern und waren im Endeffekt die Ersten, die das überhaupt systemisch angegangen sind, wie man Burger liefern kann. Haben all die Probleme gelöst, die man da lösen muss, von Burger muss warm ankommen, die Pommes sollen knackig sein. Das wurde alles über die Anfangszeit gelöst und dann ging es in mehreren Wellen über ein Franchise-System in die Skalierung. Aktuell haben wir deutschlandweit über 120 Stores und haben ungefähr, letztes Jahr so knapp über 100 Millionen Umsatz.
Wahnsinn. Du sagst 120 Stores, kannst du auch sagen, wie sich das, sind die alle in Großstädte und braucht man in München 5 Stores oder wie funktioniert das?
Also in München haben wir aktuell, glaube ich, 11 und man ist immer noch nicht so präsent, dass ihn jeder kennt. Ist natürlich auch geschuldet des Fokuses auf Lieferung. Wir liefern in 25 Minuten, deswegen sind unsere Liefergebiete auch optimiert. Und natürlich, wenn man auf Liefern fokussiert, dann braucht man nicht die flashy First Row in der Kaufinger, sondern hat dann dritte, vierte Hinterstraße, weil es halt gut für das Liefergebiet liegt und die Mietkosten gering sind. Der Nachteil ist, dass man nicht gesehen wird. Also wir müssen alles über digital unsere Markenbekanntheit steuern und natürlich über die Portale UBITS, Lieferando, Volt, wo man sehr präsent sein muss, um eben gesehen zu werden, damit die Leute bei einem bestellen.
Genau. Und die nochmal auf die, wenn du sagst, ihr seid 11 Stores in München, dann kann ich das jetzt ganz gut abschätzen. Das heißt, wahrscheinlich seid ihr dann in allen 5, 6 größten Städten Deutschlands und das war's? Oder wie ist da die Verteilung?
Also wir sind in den Großstädten. Ich glaube, da sind wir überall präsent. Aber auch in kleineren Städten, aber schon, da gibt es eine gewisse Grenze. Also wir müssen schon mindestens 50.000, 60.000 Einwohner haben, damit es sich rentiert, einen BurgerMe-Laden aufzumachen. Aber in Deutschland gibt es ja einen riesige Anzahl von so mittelgroßen Städten. Da sind wir bei weitem noch nicht überall, wo man sein könnte. Und auch in den Großstädten ist überall noch Expansionspotenzial. Die letzten 2 Jahre waren für die Gastro schwierig. Das ist auch, sagen wir, hört man in allen Branchen, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Konsumentenzurückhaltung, man kann es im Endeffekt Wirtschaftskrise nennen. Jeder versucht auf die Kosten zu gucken und man gönnt sich Bestellen nicht mehr so häufig wie vor ein paar Jahren. Und natürlich sind auch die Kosten gestiegen, alles wird teurer in der Gastro sowieso. Von dem her waren das jetzt, sage ich mal so, Expansion auf geringer Flamme. Ja. Aber wir haben jetzt für 26, bereiten wir gerade die nächste Welle vor. Wir sehen wieder Licht am Ende des Tunnels für Wachstum.
Okay. Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich kann das bestätigen, die letzten 2 Jahre waren sehr schwierig. Also unser Markt ist deutlich geschrumpft. Und ich sehe auch für 26 keine richtige Trendwende. Es scheint sich so, als hätte das Tal sich gebildet, aber wir sind eine klassische Industrie. Also das heißt, wenn es unseren Kunden gut geht, geht es den Mitarbeitern gut. Und ja. Das war schon, glaube ich, Inflation und Co. haben schon da ihre Spuren hinterlassen. Wenn wenn ich jetzt, also in dem Fall zum Thema Franchise komme ich später noch. Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wie die Firma aktuell aufgestellt ist? Also wie viele Leute habt ihr für dann insgesamt 120 Stores? Wie funktioniert der Einkauf? Also dass man einfach so ein bisschen Gefühl dafür hat, wie ein reiner Burger-Lieferdienst heute aufgestellt sein muss für 100 Millionen Euro.
Genau, auf alle Fälle kann man gleich vorab sagen, extrem datengetrieben, extrem digital. Wir haben in der Zentrale, wie man das beim Franchise-System gerne nennt, an die 50 Leute in verschiedenen Abteilungen, das Marketing, Betriebsberatung, Operations, Einkauf, Verwaltung. Wir versuchen dem Franchise-Partner so weitgehend so viel abzunehmen wie möglich. Wir machen das ganze Marketing zentral, bieten natürlich auch Marketing-Tools für die Franchise-Partner an, um in seinem lokalen Liefergebiet zusätzliches Marketing zu machen, das über dem hinausgeht, was wir machen, zentral gesteuert über Social Media, Performance Marketing, Affiliate Marketing, Werbung, was auch immer. Das wird alles zentral gesteuert. Wir produzieren auch alles in-house. Wir arbeiten fast mit keinen Agenturen, sondern produzieren alles in-house, um flexibel und schnell zu agieren, um alles auch direkt mit unserer Datenerfassung und unserer Datenauswertung. Wir haben ein riesen BI im Hintergrund, mit dem wir alle Kampagnen steuern, um auch das Business zu verstehen. Wir haben ja nicht nur eine Marke, also die Hauptmarke ist Burger Me. Und Burger Me steht für Vielfalt, für große Burger. Da findet jeder was, von Meat Free bis Angus, Chicken, ist alles dabei. Und zusätzlich haben wir noch drei virtuelle Marken, wie man die nennt. Die existieren digital, die kann man nicht im Laden abholen oder bestellen. Die wird einfach nur geliefert und kann halt über die Online-Shops und die Portale bestellt werden. Das ist Projekt B. Die ist jetzt aktuell seit heute zu Gast im Burger Me Shop. Wir machen so ein Store, a Brand-in-Brand-Konzept wie die Fashion-Labels. Projekt B ist zu Gast bei Burger Me. Und Projekt B ist im Endeffekt so back to the roots. 50er, 60er Jahre Burger mit Kartoffelbun, Käse und Fleisch und ganz wenig Toppings und ein paar so geschmorte Zwiebeln und Soße und Pickles. Und man kann den aber customizen, wie man will. Im Endeffekt, der Slogan ist 100% dein Burger. Dann haben wir noch einen Burger, das ist in Richtung Snack-Burger, kleinere Burger zu sehr attraktiven Einstiegspreisen, da geht es bei 5 Euro los. Und dann haben wir noch eine Chicken-Marke, Fried Chicken mit Chicky Chick.
Okay. Also mir war Projekt B, habe ich ja heute bei dir bei LinkedIn gelesen. Und Chicken war mir nicht bekannt und das einen Burger habe ich auch noch nicht gesehen. Wie kommt ihr sozusagen, oder was ist die Idee da dahinter, das mit noch Sub-Brands zu machen? Machst du das nicht komplexer?
Ja, ist auf alle Fälle komplexer, natürlich auch in allen Abteilungen, von Operations bis zum Marketing. Aber die Idee dahinter ist, zusätzliche Zielgruppen spitzer anzusprechen und im Endeffekt den Burger-Me-Umsatz zu toppen. Das heißt, es ist wie ein Bausteinsystem, man hat den Burger-Me-Sockel-Umsatz. Und je nachdem, was der Franchise-Partner in seinem Liefergebiet braucht, was die Konkurrenz betrifft, was die Zielgruppen dort betrifft, kann er eben zusätzliche Virtual Brands aufschalten und dadurch seinen Umsatz sukzessive erhöhen. Mhm. Und halt auch die Produktivitäten steigern, weil er kann mit derselben Küche zusätzliche Marken produzieren.
Sind die Partner, oder du hast vorher den Begriff Stores genannt, sind die dann rein Burger Me oder sind die vielleicht zusätzlich auch noch ein Pizza-Lieferdienst? Nein. Oder wie funktioniert das?
Nee, das sind alles reine Burger Me-Franchise-Partner, reines optimiertes Burger Me-Ausstattung, Prozesse, da ist kein Side-Business, das ist ein Hauptbusiness.
Okay, das heißt, es ist, wenn ihr dann mit Subbrands arbeitet, eigentlich auch eher dann, also das ist jetzt nicht nur für Burger Me ein Umsatzpotenzial, sondern vor allem für die Stores eine bessere Auslastung und andere Zielgruppen.
Genau, das ist, der Franchise-Partner kann eben, wenn er mit dem Burger Me Umsatz, wenn er denkt, er kann noch mehr und irgendwie kommt er nicht weiter mit Burger Me oder kann nicht mehr Kunden erreichen oder langsam erreichen, dann kann er eben mit den Virtual Brands, die andere Zielgruppen direkt ansprechen, mit der Kommunikation, mit dem Markenauftritt, mit dem Produkt, schneller zusätzliche Märkte erschließen in seinem Liefergebiet. Mhm. Und dann auch seine Küche besser ausnutzen, mehr Umsatz natürlich im Monat generieren.
Wir kommen nachher nochmal zu dem Operations, also da sind wir jetzt gerade nur kurz drüber, aber da habe ich noch 2, 3 Fragen dazu. Davor würde mich noch schnell interessieren, weil wir da dabei sind. Also ich habe das jetzt von außen so wahrgenommen, dass Burger Me eigentlich vor 2 Jahren oder vielleicht auch vor 3 wenig auf anderen Plattformen war, also Volt, Lieferando, aber heute seid ihr da schon präsent. Kannst du da erklären, wie eure grundsätzliche Strategie ist?
Also historisch hat Burger Me einen sehr großen Own-Channel-Anteil. Also wir haben unseren eigenen Webshop und App. Und vor 15 Jahren gab es ja keine Portale. Also die Gründer haben echt noch in der Zeit angefangen, da gab es kein Portal. Und dann kamen die ersten Portale und natürlich waren wir auch einer der ersten Brands, die auf diesen Portalen vertreten war. Wir sind eigentlich seit jeher auf Portalen vertreten. Weiß ich nicht, was du da für eine Beobachtung gemacht hast, aber eigentlich sind wir überall dabei. Wir waren auch die Ersten, die bei Volt und Uber jetzt, wie die auf den Markt gekommen sind, waren wir auch von Anfang an dabei. Jeder dieser, ich nenne es mal Marketplaces, hat andere Spielregeln und auch andere Entwicklungsstufen durchgemacht und wir müssen immer gucken, wie wir am besten dort agieren, wie wir unser Marketing-Euro am besten investieren. Aktuell sind wir je nach Portal sichtbarer, weil wir so ein bisschen den Code geknackt haben und wissen, wie es am besten geht. Mhm. Aber das ist ein ongoing, also wir haben 3 Leute, die sich nur um das kümmern, wie man sichtbar ist auf dem Portal.
Okay, ja, also vielleicht machen die das heute besser, weil es war tatsächlich so, ihr seid mir nicht so ins Auge gesprungen. Ich habe euch da war nicht so stark vertreten irgendwie empfunden. Versucht ihr dann auch, den Kanal zu switchen oder sagt ihr, der Kunde soll so bestellen, wie er es gewohnt ist?
Der Kunde soll so bestellen, der Kunde soll bestellen, wo er will. Ja, das ist die Grundansicht und die Portale, da ist ja die Beziehung so, dass die den Kunden besitzen. Du hast den Kunden nicht. Du kriegst im Endeffekt die Bestellung und das war's. Also du hast keine Kundenbeziehung zu dem Kunden, der auf dem Portal bestellt. Wir versuchen natürlich im Gegenzug unseren eigenen Channel so attraktiv wie möglich zu gestalten, damit es für den Kunden mehr Sinn macht, bei uns direkt zu bestellen. Mhm. Durch Marketing und Performance-Marketing versuchen wir da und Social Media diese Awareness zu schaffen. Da kommt auch, es kommt ein neues Loyalty-System dieses Jahr, das das noch verstärken soll. Das ist natürlich ein ongoing Ding, aber letztendlich ist es so eine Love-Hate-Beziehung mit den Portalen. Das wird jeder Gastro-Betreiber nachvollziehen können. Du kannst nicht ohne, auch wenn du gern würdest, weil es geht halt nicht. Also die Konsumenten sind halt nur dort und werden auch extrem incentivized, was das betrifft von den Portalen, mit Gutscheinen und sonstigen Sachen, dass sie dort bestellen und natürlich können sie das machen und wir haben halt die Infrastruktur, auch die ganze digitale Backend, dass das alles seamless funktioniert. Und aber das wichtig zu wissen ist, dass wir ausliefern. Also wir haben unsere eigenen Fahrer. Das heißt, dass nicht der Lieferando-Fahrer kommt, wenn der Kunde auf Lieferando bestellt, sondern der Burger Me-Fahrer kommt.
Ja, und in dem Fall kann ich auch sagen, dass die Qualität aus meiner Sicht sehr gleichbleibend ist. Also das ist schon, glaube ich, eine der Qualitätsmerkmale. Ja. Und jetzt ist es so, ich bin innerhalb von München gerade umgezogen und dementsprechend bin ich wahrscheinlich in 2 unterschiedlichen Stores zumindest auch schon mal bedient worden. Und auch da war die Qualität gleichbleibend und deswegen würde ich gerne jetzt nochmal kurz vom Kanalthema auf das Thema Operations zurückkommen. Wie stellt ihr sicher, dass alle die gleichen Produkte die gleiche Qualität zum Verarbeiten haben.
Ja, das ist ja die Essenz von Franchise. Man will, man hat die Blaupause und dann wird die Blaupause kopiert und jeder Store soll genauso funktionieren wie der erste. Und um das sicherzustellen, bedarf es guter Ausbildung, bedarf es ständige Interaktion mit dem Franchise-Partner über unsere Betriebsberater und natürlich ein zentraler Einkauf. Das heißt, die ganzen Zutaten werden ja zentral gesourced und über einen Logistikpartner an die Stores ausgeliefert. Das heißt, das Grundmaterial ist schon mal überall gleich und dann hat jeder eben dieselben Abläufe und das ist eben, was man ständig optimieren muss, überprüfen muss. Wie sind die Abläufe? Sind die genauso wie vorgesehen? Es gibt Manuals, wo genau drin steht, wie viel Hub Soße auf den und den Burger muss, was an Zutaten da rein muss, wie lange die Patties gegrillt werden müssen. Also es ist alles definiert, um eben diese Qualität gleichbleibend überall zu gewährleisten.
Und habt ihr dann eine zentrale Operations, wo praktisch alles hingeschickt wird und von dort wird verteilt? Oder bestellt ihr das direkt von den Herstellern dann in die Stores? Wie funktioniert das?
Das funktioniert über den Logistikpartner. Der hat alle Supplier im Endeffekt connected und der hat seine Lagerflächen. Von dort aus steuert er die Verteilung.
Mhm. Und der Store-Owner, also macht der jeden Tag Bestandsmeldungen oder wird der automatisiert beliefert? Oder?
Nee, der muss selber, der checkt seinen Bestand und triggert die Bestellung, was er braucht. Das ist meistens zweimal die Woche.
Mhm. Und diese Betriebsberater, in dem Fall frage ich sozusagen einfach, weil es auch für uns, schätze ich mal, relevant wird. Fahren die auch vor Ort und kontrollieren, wenn da irgendwie Google-Bewertungen schlecht werden? Oder wie, also wie macht ihr das?
Kontrolle haben wir ausgesourced, das würde ich auch empfehlen. Mhm. Das hebt die Stimmung.
Sehr gut.
Also in Gastro ist ja, das ist gang und gäbe, man hat einfach Secret Shoppers, Secret Shoppers, die halt reinkommen. Und einerseits die Kunden-Experience testen, dann haben wir aber auch noch eine Third-Party, die einfach die Betriebsüberprüfung macht, die hat einfach checkt, ob alles in Ordnung ist, wir haben so eine Checkliste und das macht Sinn, das von außerhalb machen zu lassen, dann gibt es keine Diskussionen und schlechte Stimmung. Der Betriebsberater, die Idee ist, dass der hilft, ne? Dass das nicht der Kontrolleur ist, sondern dass es der ist, der dich unterstützt und der dafür da ist, dich erfolgreich zu machen. Also ich glaube, das ist eine gute Strategie in dem Miteinander und es ist kein Gegeneinander.
Mhm. Und der Betriebsberater, würde der zum Beispiel auch sowas machen wie, also wir haben jetzt gesehen, du hast einen ungünstigen Produktmix, vielleicht sollten wir mal schauen, dass wir hier mehr Werbung versuchen zu schalten oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja genau, also der geht mit dem Franchise-Partner durch von der BWA bis Marketing, bis die Abläufe in der Küche, bis sein Teammanagement, Motivation, Incentives, alles. Alles, was das Business betrifft, von A bis Z, ist der Betriebsberater da, um mit dem Franchise-Partner die beste Lösung zu finden.
Mhm. Und jetzt hast du vorher mit einem Nebensatz so das Thema Loyalty-Programm angesprochen. Vielleicht gehen wir das nochmal so ein bisschen zurück Richtung Marketing und Brand-Building. Was habt ihr da vor? Und was sind die Hauptziele vor allem?
Also da geht es darum, treue Kunden an die Marke zu binden und das einfacher zu machen. Also einfach die Reibung zu reduzieren sozusagen. Die Entscheidung einfach zu machen, bei Burger Me direkt zu bestellen und nicht über die Portale zu gehen. Unser neues Loyalty es ist jetzt keine Innovation, wir sind da ein bisschen hinten nach. Aber letztendlich geht es darum, dass wir Levels einführen. Das heißt, je nachdem, wie viel Umsatz der Kunde generiert, bekommt er ein Level und kriegt Incentives, genauso wie Miles & More kann man sich das vorstellen. Und zusätzlich wird es auch ein Zielsparen geben. Das heißt, wenn er 100 Punkte erreicht, gibt es gratis Pommes. Wenn er 500 Punkte erreicht, gibt es einen gratis Burger. Das ist die Grundlage. Und dann wollen wir auch noch für die besten Kunden von allen auch noch ein Incentive schaffen, die man sich nicht kaufen kann. Mhm. Money can't buy Incentives. Und da wird es Sachen geben wie ein Jahr lang gratis Burger bestellen.
Okay. Da wird
geben Reise nach USA zu den Wurzeln vom Burger. Wo wurde der erste Burger gemacht? Wo wurde das und das erfunden? Einfach so Trips, die eben dieses Brand-Zugehörigkeit so ein bisschen unterstreichen. Wie gesagt, das ist nichts Neues. Da gibt es Brands, die machen das. Da gibt es eine Outdoor-Marke, die organisiert Antarktis-Expeditionen und die Leute sind verrückt danach. Das sind einfach Dinge, die man heutzutage machen muss, um so ein Programm attraktiv zu machen und eine Marke attraktiv zu machen.
Ja, ja, und auch in dem Fall, glaube ich, so eher Kanalkontrolle zu haben. Weil das ist natürlich schon ein starker Anreiz, da dann direkt bei Burger Meat zu bestellen. Genau. Das verstehe ich, ja. Du hast vorher von BI und auch gesprochen und du schreibst relativ viel auch über AI bei LinkedIn. So bin ich auch auf dich gekommen. Wenn du jetzt halt auf deine tägliche Arbeit als Leiter Marketing schaust, wo nutzt ihr heute AI und was sind so die Hauptanwendungen, die den größten Effekt heute schon haben?
Also ich bin ja Informatiker eigentlich und weil ich so schlecht in Informatik bin, bin ich ins Marketing gekommen. Aber diese grundsätzliche technische Grundlage, die hilft natürlich extrem, weil heutzutage ist Marketing extrem datengetrieben und extrem softwareintensiv. Und jetzt auch mit AI on top ist es noch technischer geworden. Ich habe mein eigenes Tech-Team, das einerseits unser BI aufgebaut hat, wo wir alle Daten von allen Sales-Channels vereinen und dann eben auswerten und überhaupt nutzbar machen. Ja. Also wir haben ja mit 4 Marken, ich kann ja gar nicht mehr überblicken, wie meine Marken performen auf dem und dem Channel ohne BI. Ja. Ich habe dann Dashboards, da gehe ich jeden Tag in der Früh rein, sehe, wie die Chicky Chick Marke auf Uber Eats funktioniert hat oder wie Burger Me über alle Channels funktioniert hat. Kann man das grafisch darstellen, wie der ganze Monat verlaufen ist, wie zum Beispiel jetzt gerade ein neues Thema. Aus irgendeinem Grund entwickeln sich gerade die Freitage zu den neuen Sonntagen und das muss man natürlich dann verstehen. Warum ist das so? Mhm. Da kommt jetzt natürlich auch AI mehr ins Spiel, auch speziell AI für Daten. Also unser BI ist basierend auf Google BigQuery. Im Kern und Google hat jetzt in der Preview gerade AI Agents gelauncht in BigQuery. Mhm. Das ist natürlich mega, also da haben wir jetzt schon angefangen, mit denen natürlich gleich sofort die ersten Tests und die ersten Prompts zu machen. Man kann eben da den Agent nehmen und sagen, das ist deine Datenquelle, zum Beispiel, was ich die Sales-Daten von Chicky Chick, dann verknüpfe ich die und dann kann ich die Daten fragen. Und das ist ja das Geilste vom Geilen. Ich brauche keine Dashboards mehr, ich muss mir das nicht vorbereiten oder vorab entwickeln, wie ich die Daten irgendwie lesen kann oder darstellen kann, sondern ich frage da, was mir gerade in den Sinn kommt, was sind die 5 Topseller von gestern, siehst du irgendwelche Anomalien, wie viel Rabatte haben wir gewährt, bla bla bla. Kannst du alles sofort direkt, musst nicht mehr irgendwelche Dashboards programmieren oder im schlimmsten Fall SQL Queries, so schnell obsolet, dass man jetzt nur noch direkt mit den Daten redet. Und das ist halt super spannend. Ne?
Okay, und sage ich mal, kannst du das auch irgendwie dann mit externen Daten kombinieren oder sind das dann da hauptsächlich dann nur eure Daten?
Wir connecten alles, was wir kriegen können. über Connectoren. Natürlich, also wir arbeiten ja stark mit Affiliates. Da haben wir 3 Plattformen, da kommen auch die ganzen Sales-Daten da rein, dann ist natürlich GA4 mit drin, Google Analytics, unsere ganzen Performance-Marketing-Channels, Meta, alles wird reingepumpt in eine Datenhaltung und von dort kann ich dann meine Kampagnenauswertungen machen, meine Sales-Auswertungen, meine Channel-Auswertungen, Und jetzt eben auch, das ist ja auch die Grundlage, also wer das nicht hat, kann auch AI nicht nutzen. Man braucht ja diese Unified Data Collection und da kann ich dann die Agents drauf connecten oder irgendwelche Chatbots, um die Daten in dem Sinn zu nutzen.
Das heißt aber, schwerpunktmäßig nutzt du das jetzt, also nur damit ich es nochmal formuliere, als Analysemethode für bestehende Daten und aber vor allem durch Verknüpfen von verschiedenen Quellen bekommt ihr Insights, wie beispielsweise Affiliate A hat auf Plattform B absolut outperformed und dann müsst ihr euch aber schon noch konkret anschauen, was da der Grund dafür ist, oder?
Ja, also jetzt die Agents, die haben wir haben jetzt gerade eben konkret eben dieses Freitag-Thema, weil es gerade aktuell ist. Mhm. Und da kann man den Agent schon fragen, warum ist es so? Und der sagte dann, ja, weil es wahrscheinlich das und das, du hast diese und diese Gutscheine von der und der Plattform und die sind überproportional an dem Umsatz beteiligt, also wahrscheinlich liegt es daran. Also der kann dann schon richtig diese Schlüsse ziehen, die du gar nicht mehr ziehen musst, sondern der gibt dir schon die Antworten und dann bereitet es da auch noch grafisch auf oder in Tabellen. Also das ist schon eine super spannende Area für die AI. Zusätzlich natürlich alles, was Konzeption und Optimierung, also ich nutze ChatGPT und Gemini parallel den ganzen Tag. Ja. Also für alle meine, von Briefings, von irgendwelchen neuen Ideen, Social Media Konzepten. Im Endeffekt bin ich dauernd im Austausch mit den AI-Bots, um die bestmögliche Ergebnis zu erzielen in der schnellsten Zeit. Mhm. Also die Produktivität ist Wahnsinn im Vergleich zu ohne.
Ja, das geht mir genauso. Also da bin ich auch sehr aktiver Nutzer, sage ich mal. Ich habe eher das Thema, dass ich jetzt zu fragmentiert bin, weil ich eben für unterschiedliche Disziplinen unterschiedliche Tools nutze. Mhm. Und ich hätte gern ein System, das alles so als digitalen Zwilling von mir zusammenfasst. Das habe ich aber noch nicht gefunden.
Dann muss noch ein bisschen Best of Breed machen, aber es wird kommen. Also ich habe meine Karten sind auf, oder meine Chips sind auf Google. Also wir sind ja sowieso schon auf Google Workspace und Gemini hat so schnell jetzt aufgeholt. Ist zwar noch nicht überall so gut wie ChatGPT, aber das dauert nicht mehr lang und dann, also unsere Strategie ist höchstwahrscheinlich, dass wir alles, also company-wide auf Gemini gehen und dann nur noch für Spezialanwendungen mit den anderen. Also es ist ja auch allein schon der Fakt, dass eben mit BigQuery jetzt diese Agents verfügbar sind, ist man sowieso schon im Google-Universum.
Ja, also Google hat den Vorteil der Distribution, das ist einfach, das haben die halt schon im Griff. Ich nutze auch sehr viel Notebook LM, auch jetzt in Kombination mit Gemini, das ist wirklich fantastisch. Ich würde gerne nochmal schnell einen Schritt zurückgehen, wo du vorher gesagt hast, die AI Analytics auf unterschiedlichste Datentöpfe. Wir haben ja als Industrieunternehmen ein bisschen das Problem, dass unsere Customer Journey mega lang ist und mehrere Menschen betrifft. Also wir haben ja immer Buying Center mit 5, 6, 7 Leuten. Und da muss ich ehrlich sagen, also ich habe da bisher nichts gefunden, wo ich konkrete Marketingaktionen eigentlich echt in Relation mit gewonnenen Kunden oder sowas setzen kann. Könntest du dir das vorstellen, dass das, also das ist jetzt nur einfach eine abstrakte Frage, dass man die Frage, die ich gerade gestellt habe, da auch schon beantworten könnte?
Auf alle Fälle. Ich habe meinen ganzen Management-Style umgestellt über Weihnachten im Austausch mit ChatGPT, wie ich meine Meetings reduzieren kann. Und ich habe jetzt einen komplett anderen Prozess, wie ich mit meinem Team arbeite. Also man kann ja auch hochkomplexe Dinge wie sowas, da gibt es definitiv Ansätze. Muss man halt dann vergleichen, was Gemini sagt und was ChatGPT sagt. Ich würde das mal zuerst in ChatGPT ausprobieren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, er ist strategischer als Gemini noch. Gemini ist aber sehr gut für Research, aber nicht so strategisch wie. Also, und was auch ein großer Unterschied ist, ChatGPT kennt mich besser. Also das Memory ist viel stärker und das merkt man halt in den Antworten, dass die Antworten viel besser auf mich abgestimmt sind, als Gemini das kann. Mhm.
Ja, also okay. Das heißt, du vermutest, ich könnte auf meine komplizierte Customer Journey auch schon mit Data Analytics und AI Queries oder Prompts oder wie es auch immer heißt, dann da Antworten finden. Also das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Wie siehst du denn das in den Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit oder nutzt es euch schon in der Zusammenarbeit mit euren Stores? Nutzt ihr da auch schon, habt ihr da auch irgendwelche AI-Anwendungen oder ist es noch eher im Bereich Marketing und Data Analytics im Moment?
Also die Stores haben die Möglichkeit, ihr Forecasting und ihre Schichtplanung mit AI zu machen. Da haben wir einen speziellen Partner, der es optimiert für das. Das macht nicht jeder, da gehört ein bisschen Disziplin dazu, wieder die Daten machen, spielen die Musik. Aber für die, die es nutzen und die Daten im Griff haben, ist das natürlich eine super Erleichterung, weil die AI halt basierend auf den alten Verkaufsdaten und Eventdaten und Wetterdaten einen Forecast generieren kann, wie wahrscheinlich das Wochenende sein wird, wie viele Leute du brauchen wirst und dementsprechend auch die Schichtpläne automatisiert generiert. Und dann natürlich mit einbezieht, wann jemand überhaupt Zeit hat. Also das ist natürlich eine perfekte Anwendung für sowas, was total viel manueller Aufwand ist normalerweise.
Okay. Und wenn ich jetzt noch nicht ausgelastet bin mit Kugellager verkaufen und hier in Dachau, weiß ich nicht, knapp Richtung 50.000 Einwohner geht und ich mich da um den Franchise bewerben will, könntest du mir da das nochmal beschreiben, was so euer Auswahlprozess ist und was für Timeframe, also wie lange brauche ich denn, bis ich hier so eine Burger-Me-Zentrale gebaut habe, damit ich das gut kochen kann? Kannst du da mal so einen kleinen, damit man auch nach vorne raus skalierungstechnisch einen Eindruck kriegt? Ja.
Also das geht relativ schnell. Das Hauptproblem ist eher die Immobilie. Also findet man einen Laden, wie ist der Laden ausgestattet? War da schon Gastro drin? Wie muss man da umbauen? Genehmigungen etc. Das ist eigentlich, wo die Zeit liegen bleibt, plus die Finanzierung. Also wir rechnen so, je nachdem wie die Immobilie ist, um die 300.000, 400.000 an Umbaukosten, an Startkapital, das notwendig ist, um das zu starten. Wir im Endeffekt suchen eben motivierte Leute, die das Gastgebergehen haben, müssen aber keine Gastro-Erfahrung haben, aber so eine gewisse Grundeinstellung dem Gast gegenüber, dieses der Kunde ist König, das so ein bisschen im Blut haben, dieses Service-Gedanke. Und eben, es geht um Leadership. Das ist eins der größten Aspekte dabei. Wie kann ich mein Team aufbauen? Wie kann ich es führen? Wie kann ich sicherstellen, dass das eben alles umgesetzt wird, wie es vorgegeben ist? Wie kann ich die Qualität halten? Wie kann ich die Produktivitäten halten? Und du würdest einfach diesen Evaluierungsprozess durchgehen, das geht relativ schnell. Wir haben sehr erfahrene Expansionsmanager, die im Endeffekt sehr schnell assessen können, ob du geeignet bist. Und dann geht's schon in eine Probephase. Also wir machen so eine, um auch sicherzustellen, dass man nicht falsche Vorstellungen hat, wie das ist. Gibt's so Hospitalisierung, also Hospitality. Also man geht zu einem bestehenden Burger-Me-Laden und arbeitet da mit für eine Woche. Einfach zu sehen, wie es ist. Ja.
Gute Idee.
Und wenn man immer noch Bock hat, sozusagen, auf einen eigenen Burger-Me-Laden, dann geht es weiter, dann geht es ins College, Burger-Me-College, und da kriegt man alles beigebracht, was notwendig ist. Und parallel geht es los mit Papierkram zusammensuchen, die Finanzierung vorbereiten. Wir haben Consultants, die mit einem zur Bank gehen und das notwendige Kapital einsammeln, wenn nötig. Und dann geht es in die Umsetzung. Wir haben natürlich die ganzen Infrastruktur zum Store umbauen, haben die ganzen Partner dafür, dann geht es um das Küchenequipment, die Leasing-Sachen aufsetzen, den Fahrradfuhrpark, also alles, was notwendig ist, geht es dann Step by Step. Und wenn das, sag ich mal, jetzt ein Laden vom Scratch ist, geht schnell mal auf ein halbes bis ein Jahr, bis man dann starten kann. Wenn der schon Gastro war, dann geht es schneller, dann geht es vielleicht in ein paar Monaten los. Das ist dann verschieden.
Und noch kurz eine Frage. Ich habe noch nie was abgeholt in einem Burger-Me-Laden. Geht das auch?
Ja, klar.
Okay, also Abholung und Zustellung, aber nicht dort essen, oder auch?
Doch, man kann auch dort essen. Also es ist so ein kleiner, also die meisten haben so einen kleinen Gastro-Bistro-Style-Bereich. Man kann auch dort essen. Ist aber aktuell nicht der Fokus. Genau, aber es ist alles möglich.
Und wie groß darf ich mir dann, wenn du jetzt einen erfolgreichen Store hast, wie groß ist der am Ende? Wie groß ist da so ein Team, einfach damit man ein besseres Gefühl kriegt?
Da ist man schon bei, also viele halt, weil es viele Minijobber sind, da ist man schon schnell bei 20, 30 Leuten, die man da im Team hat, um halt dieses Küchenpersonal zu haben, Schichtleiter und eben die Fahrer zu haben.
Okay. Was für einen Umsatz kann so ein Store machen? Ich habe ich habe es gerade nicht vor, einen Store aufzumachen, aber mich interessiert es natürlich, um ein besseres Gefühl zu kriegen. Ja?
Also die besten Läden machen über 100.000, 120, 130, 140.000 im Monat. Mhm. Das ist natürlich eine Range, aber wir sagen, unser Ziel ist es, mindestens aktuell 80.000 an Umsatz zu targeten. Mhm. Und dann ist man schon einmal in einer guten Position. Aber es ist eben nach oben hin sechsstellig ist definitiv möglich, und das machen auch eine gute Anzahl von Stores jedes Jahr oder jeden Monat. Genau. Also es ist sehr skalierfähig, weil eben Burger mittags geht, aber vor allem abends und eben der große Teil des Tages dazu genutzt werden kann, zu verkaufen.
Mhm. Ja, wann Burger gehen, da habe ich gleich noch eine abschließende Frage dann, aber jetzt nochmal, wenn ich jetzt ich habe meinen Store am Laufen und ich stagniere irgendwie bei 50.000 Euro pro Monat, wie könnt ihr marketingtechnisch und vor allem zu welchen Kosten irgendwie mir helfen, weil vielleicht liegt es entweder an dem Gebiet, wo ich bin, oder es liegt auch an der Competition, die vor Ort ist. Habt ihr dann da auch so Meetings, wo ihr sagt, ja, also hier und die Richtung wollen wir, da müssen wir so und so viel investieren? Wie funktioniert das?
Genau, wir schauen uns die Stores individuell an, also vor allem die ein Problem haben. Da guckt man genau, okay, wo welcher Kanal schwächelt. Und dann gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten. Also man kann auf den Portalen die Sichtbarkeit nach oben treiben, durch Angebote attraktiver werden. Man kann beflyern, man kann Out-of-Home-Werbung schalten in den Liefergebieten mit Poster und sonstige Sachen. Man kann Kampagnen fahren, um Partnerunternehmen zu finden, Fitnessstudios, Vereine, also lokales Marketing. Also da gibt es auch viele Strategien, wie kann man sich im Liefergebiet besser vernetzen. Da sponsert man den lokalen Fußballverein, den Volleyballverein, und das sind ja alles Kontakte, die dann zwar nicht nur mit BurgerMe-Trikot auflaufen, sondern dann auch bei BurgerMe bestellen, wenn ein Event ist oder wenn jemand Geburtstag hat. Also das ist eben diese Lokalität. Also wir sind ein nationales Unternehmen, ja, deutschlandweit tätig, aber letztendlich der Verkauf passiert lokal, und ich muss dort als der lokale BurgerMe auch in der lokalen Gemeinschaft vertreten sein und die Kontakte
präsent sein. Ja, also das ist auf jeden Fall interessant. Und da wäre es dann aber so, dass es dann individuelle Marketing-Themen sind, also wo man dann einfach wirklich einen gemeinsamen Plan macht und eben ein lokales Sponsoring und dann eben schaut, wie sich die Kosten verteilen oder wie darf man sich das vorstellen?
Also wir haben natürlich alles systematisiert. Das heißt, wir haben die Trikot-Werbung, wir wissen, was die kosten darf. Wir haben diese ganzen Templates sozusagen, und dann stellen wir halt individuell diese Templates zusammen mit dem Betriebspartner, mit dem Franchise-Partner zusammen, was Sinn macht, wie viel Budget er hat. Manchmal sponsern die Zentrale auch was dazu. Es gibt alles Mögliche.
Also das hört sich so an, als müsste ich da vielleicht auch mal 2 Tage hospitieren. Also das ist auf jeden Fall mega interessant, ja, weil einfach ja sozusagen dieses Thema der Systemzentrale und fantastische Operations für viele nutzbar machen. Das ist ja auch das, was mich so umtreibt. Also das ist sehr interessant. Vielen Dank da auf jeden Fall schon mal. Und was mich noch interessieren würde, ist, du hast bei LinkedIn geschrieben, dass der erste in der Regel der umsatzstärkste Tag des Jahres ist. Jetzt habe ich da 2 Fragen dazu natürlich. Lag der 2026 über 2025 der Umsatz?
Knapp drunter. Also knapp drunter. Wie gesagt, die letzten Jahre war schwierig, aber wir haben also fast Gleichstand.
Mhm, okay. Und jetzt, weil du von der Uhrzeit gesprochen hast, ist es dann, bestellen die alle um 10.30 Uhr nach dem Aufstehen, oder ist es dann die Realisierung abends, dass man es doch nicht durchhält? Oder?
Später Nachmittag, abends, da geht es dann zur Sache.
Okay, sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwie so ein paar oder so Fun Facts, wo besonders hoher Verbrauch, oder wo es irgendwie, ich weiß nicht, plötzlich wird nur noch Salat gekauft, oder Gibt es da noch so ein paar Insights?
Nee, aber was wir festgestellt haben, wo wir jetzt auch eine spezielle Kampagne entwickelt haben, die kommt zu Ostern das erste Mal. Aber das ist nicht nur für Burger Me, ist glaube ich generell für Delivery. Starke Tage sind immer dann, wenn die Feiertage unglücklich fallen. Wenn lange zu ist, dann ist irgendwann der Kühlschrank leer. Und aktuell ist es, glaube ich, der Effekt noch stärker als früher, weil eben die Leute oder viele Kunden drauf schauen oder erst wenn es notwendig ist oder mehr notwendig ist oder wenn man eine Ausrede hat zum Bestellen, weil der Kühlschrank ist leer, dann wird mehr bestellt. Also wir machen jetzt extra eine Kampagne, um da top of mind zu sein, wenn Ostermontag ist zum Beispiel. Der wird voraussichtlich sehr stark werden, weil am Sonntag sind natürlich alle bei der Family, also ne, Ostern. Aber dann am Montag hat dann niemand was daheim und keiner hat Bock zu kochen und dann wird bestellt.
Okay, also wenn ich am Ostermontag bestellt habe, schreibe ich dir eine kurze Nachricht. Dann gucken wir mal, wie das war. Ja, Luigi, du, vielen Dank. Danke für deine Insights. War echt mega spannend. Und dann drücke ich die Daumen, dass ihr die Ziele dieses Jahr so erreichen könnt.
Ja, vielen Dank und auch viel Erfolg mit eurer Franchise.
Ja, gucken wir mal. Danke dir. Schön, dass du da warst. Okay.